Was würdet ihr sagen, wenn man mal von dieser Vertreibung aus dem Tempel absieht, wo ist der Moment, wo Jesus am längsten und am schärfsten eine Gruppe kritisiert? Wenn man sich das überlegt, die, die genauer die Bibel kennen, es gibt so eine Szene und die dauert extrem lang, wo Jesus sich vor die Schriftgelehrten, vor die Frommen hinstellt und sagt, alles, was sie tun, ist nur Schau. Alle sollen sehen, wie fromm sie sind. Und dann wendet er sich direkt an diese Schriftgelehrten und sagt, ihr seid wie die gepflegten Grabstätten, von außen sauber und geschmückt, sodass man gern hinsieht, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Bis heute ist das eine von den ganz zentralen Fragen, die man sich bei Menschen stellt, ist dieser Mensch glaubwürdig? Also trägt er eine Fassade oder kann man ihm wirklich begegnen, zeigt er sich, wie er ist? In diesem Sommer hat es in Deutschland eine Flutkatastrophe gegeben mit 184 Todesopfern. Es war die schlimmste Naturkatastrophe in Deutschland seit 1962. Und dann ist der Kanzlerkandidat, ein Bestimmter, ist natürlich in dieses Gebiet gereist, das muss man machen, oder? Und drückt so sein Mitgefühl aus. Nachher kommt der Bundespräsident, stellt sich vor die Presse, drückt sein Entsetzen aus über das, was er gesehen hat und dann fängt die Kamera im Hintergrund dieses Bild ein. Es ist berühmt geworden. Da ist der Kanzlerkandidat lachend zu sehen. Und ganz Deutschland, und das hat die Wahl mitentschieden, es war ein wichtiger Faktor, weil ganz Deutschland hat sich gefragt, trägt dieser Mann eigentlich eine Maske? Ist das alles nur Fassade, wenn er kommt und sagt, mein herzliches Mitgefühl und wie schlimm und wie eine Katastrophe und ich fühle mit euch? Ist das alles nur Fassade oder ist er wirklich ein Mensch dahinter, der mitfühlt? Auf Instagram ist das anscheinend, gehört das wie zum Spiel dazu, dass man so eine Fassade durchaus zelebriert. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt für eure Ferienfotos, oder? Ihr könnt das nicht mehr einfach so ins Internet stellen oder jemanden schicken. Ja, das geht halt wirklich nicht, oder? Also ich habe viel gelernt, wie ich meine Fotos ab jetzt bearbeiten muss. Die Nase wird korrigiert, jede Haut unreitet. Ja, ich stehe ja schon zu meiner Haut. Aber es stört mich halt, jeder hat so Sachen, die einen ein bisschen stören. Es klingt lustig, aber es führt zum Beispiel dazu, dass die Frauen sich auf Instagram so dünn, so schlank machen, dass man sagt, viele junge Frauen heute, die kommen mit ihrem Körper nicht mehr zurecht, sie sind nicht mit einem normalen Körper, sind sie nicht zufrieden. Weil sie sehen auf Instagram immer dieses Vorbild und das ist so schlank, da kommen sie nicht hin. Das ist Fassade. Und natürlich ist es sinnvoll. Ich mache das auch, wenn wir Ferienfotos machen. Ich überlege mir auch, ja, wie sieht es am schönsten aus? Das ist klar. Man überlegt sich auch immer wieder, wie komme ich denn eigentlich bei anderen an? Und doch ist es vielleicht zwischendurch ganz gut, dass man sich die Frage stellt, habe ich mir eigentlich angewöhnt, mit einer Fassade zu leben? Also wie oft gibt es diese Momente, wo ich nach außen etwas zeige, was innen gar nicht da ist? Wenn man in die Bibel schaut, ist es spannend zu sehen, dass Jesus nicht nur die fromme Fassade bei den Schriftgelehrten kritisiert, sondern dass die Männer und Frauen der Bibel extrem offen sind. Das war Jesus auch, als Jesus absolut in der Krise war im Garten Gethsemane und gewusst hat, am nächsten Tag wird er qualvoll sterben. Da nimmt er die Jünger mit, er sagt, kommt mit mir, seid bei mir jetzt. Und dann erleben die Jünger einen Jesus, der verzweifelt ist und voller Angst ist. Und er spielt nicht den Helden vor ihnen, sondern zeigt sich, wie er ist. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, wenn ich das lese. Ich bin jedes Mal erstaunt, dass ein König David Der ganze Ehebruch, der ganze Mord, den er angehängt hat, all das wird berichtet bis in die kleinsten Details, die nun wirklich nicht schön sind. Ich möchte ein Beispiel näher beleuchten. Berühmt, Verleugnung von Petrus. Auch dieser Moment, wo Jesus gefangen genommen wird und dann hält sich Petrus da in der Nähe auf und dann gibt es dreimal die Situation, dass jemand sagt, ja Moment, also du warst doch auch bei diesem Jesus. Und dann sagt Petrus dreimal, also nein, den kenne ich nicht. Wie heißt er nochmal? Jesus? Kenne ich nicht, nie gesehen. Dreimal. Und vielleicht sagt er ja, das könnte vielleicht jedem von uns auch passieren. Wer weiß, was wir gemacht hätten in dieser Situation. Aber das Peinliche ist, dass Petrus gerade vorher sich so breitbeinig vor Jesus hingestellt hat und gesagt hat, Jesus, egal was die anderen Jünger machen, ich bleibe bei dir. Ich habe keine Angst, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und das ist peinlich. Peinlich. Jetzt, wenn man sich das ganz konkret überlegt, dann stirbt Jesus, Auferstehung, die Jünger sind alleine. Hätte dann Petrus nicht zu den anderen Jüngern gehen können und sagen können, kommt Leute, diese Situation, das ist so peinlich. Wir müssen ja nicht jedes Detail vor den Leuten ausbreiten, oder? Also auch mein Ruf, ich bin immerhin der Leiter der Gemeinde, das stärkt meine Stellung jetzt nicht gerade. Lassen wir es doch diskret auf der Seite. Hat Petrus das gemacht? Es ist spannend, wenn man sich einmal überlegt, wie die vier Evangelien, die Lebensberichte von Jesus entstanden sind. Es gibt ja eben vier, man sieht sie da oben, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann wird im Jahr 100 von einem Kirchenvater, Papias, wird beschrieben, wie das eine Markus-Evangelium entstanden ist. Und er schreibt dann folgenden Satz. Er schreibt, Markus war der Dolmetscher des Petrus und schrieb sorgfältig alles auf, woran er sich erinnerte. Das heißt, die Situation ist die, Petrus, ungefähr 60, 65 nach Christus, Petrus ist in Rom, er predigt. Markus ist sein Übersetzer, sein Dolmetscher. Und Markus war ja nicht ein Jünger von Jesus, er war überhaupt nicht dabei, aber er nimmt die ganzen Predigten von Petrus auf, er schreibt sorgfältig mit und so entsteht das Markus-Evangelium. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir mal an, was steht im Markus-Evangelium eigentlich über diese Verleugnung von Petrus. Könnte sein, dass gar nicht drinsteht. Könnte sein, dass die peinlichsten Details auf der Seite gelassen sind. Und da merkt man, wenn man das vergleicht mit den anderen Evangelien, es ist alles drin. Genauso ausführlich, alle peinlichen Details. Und das heißt, Petrus, wenn er gepredigt hat, wenn er geredet hat, er hat von sich offen erzählt, alles. Alle Triumphe, alle Fehler, alles Versagen, er ist offen zu dem gestanden, wie er war. Und ich finde das mega ermutigend. Wenn ich mit meinen Fehlern durchs Leben gehe und meine Schwächen habe, und dann merke ich, Gott gebraucht so jemanden wie den Petrus, und nimmt ihn und macht ihn zum Leiter der Gemeinde, dann weiß ich, Gott kann mich und jeden von euch kann Gott gebrauchen. Das macht Gott und das ist sehr ermutigend. Ich möchte jetzt noch zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, warum lohnt sich es, offen zu sein? Also was ist eigentlich der Mehrwert? Was haben wir davon? Und ich denke, die Antwort ist ganz einfach. Wenn man mit Fassade lebt, durchs Leben geht, wenn man immer diese Fassade trägt, dann entsteht keine Nähe. Da gibt es ja dieses Klischee über Männer. Ich weiß nicht, ob es immer so stimmt, aber ich habe das Gefühl, es hat so einen wahren Kern. Über Männer sagt man, Männer spielen gern einmal den Tapferen. Da geht es ihnen innerlich schon längstens wirklich schlecht, aber nach außen tragen sie gerne so diese Fassade, ja. Es geht schon, ja, es ist gerade viel los, bin ziemlich gefordert, aber es kommt schon gut. Oder von Männern sagt man, wenn sie etwas beschäftigt, dann ziehen sich Männer gerne zurück und tun das mit sich selbst aushandeln. Oder man sagt, ja, Männer, die reden gern über Fußball und über Politik und weniger gern über ihre Gefühle. Und ich denke, das darf auch so sein, selbst wenn dieses Klischee so stimmt, das ist schon okay. Aber ich finde es wichtig, dass man für sich realisiert, gerade wenn man jemand sehr zurückhaltender ist, dass man weiß, wenn ich mich immer in mein Schneckenhaus oder zu viel in mein Schneckenhaus zurückziehe, dann entsteht einfach in meinen Beziehungen keine Nähe. Die Leute müssen etwas von mir spüren können, von meinen Triumphen, von meinen Niederlagen, von meinen Freuden, von meiner Trauer, irgendetwas vom Herz. Das muss sichtbar sein, damit Leute Nähe zu mir entwickeln können. Und mit der Nähe entsteht dann ja auch Liebe. Wir haben manchmal das Gefühl oder so diese Angst, wenn ich mich zeige, wie ich bin, ja, haben mich die Leute dann noch gern. Also stellt euch so einen Hauskreis oder einen Freundeskreis vor und dann immer so die Sorge, ja, wie reagieren die anderen, wenn ich jetzt sage, wie oft in meiner Ehe die Fetzen fliegen. Oder was passiert dann? Schätzen mich die anderen noch? Lieben sie mich noch? Und das ist ein großer Irrtum, den wir haben, dass wir denken, Menschen lieben mich, wenn ich gut bin, wenn ich perfekt bin, wenn ich keine Schwächen habe. Aber Menschen lieben andere, wenn sie offen sind. Einfach diese Offenheit. Ein Leben ohne Fassade ermöglicht Nähe und Liebe. Letzte Frage. Woher haben diese Menschen in der Bibel die Kraft gehabt, sich so offen zu zeigen? Denn wir haben wahrscheinlich alle, dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Jeder möchte zwischendurch einmal hören, ich schätze dich oder ich habe dich gern oder du machst das wirklich super. Das ist wie so ein Grundbedürfnis, das wir haben. Und es wird dann ein bisschen schwierig, wenn wir dieses Grundbedürfnis vor allem bei anderen Menschen decken wollen. Da kann zum Beispiel das Grundbedürfnis sein, ich möchte von den anderen hören, wie schön ich bin. Hey, du siehst aber gut aus. Boah, attraktiv. Das kann auch, wenn ich älter bin. Boah, für dein Alter, boah, du hast dich ja wirklich gut gehalten. Und dann passiert genau das, was auf Instagram passiert. Dann macht man sich einfach perfekt schön. Man muss fast von den Leuten hören, boah, du bist dann also wirklich attraktiv. Und dann legt man sich stundenlang in die Sonne, damit man von der Sonne geküsst ist, damit man so braun und gesund herüberkommt. Dann lässt man sich Botox spritzen, weil man möchte auch mit 60 noch hören, wie attraktiv man daherkommt. Man macht sich wie abhängig davon, von der eigenen Schönheit. Oder man möchte hören von den anderen, ja, du gehörst wirklich zu unserer Gruppe. Hey, du bist wirklich ein cooler Typ. Mit dir hat man es wirklich immer lustig. Und weil man auf das wie angewiesen ist, dann probiert man so, sich so anzupassen. Ich möchte das hören, ich mache das, ich nehme auch eine Fassade auf mich, ich spiele eine Rolle, weil ich möchte von den anderen hören, hey, du bist wirklich lustig, du bist cool, du gehörst zu uns, du passt dazu. Und ganz viele Leute nehmen das auch ins Berufsleben mit. Sie wollen hören, du bist ein super Mitarbeiter. Also du, wenn alle so wären in unserer Firma wie du, das wäre großartig. Und dann nehmen die Leute das auf sich. Sie sagen immer, ja, das mache ich gern. Ja, das übernehme ich, obwohl sie schon längst viel zu viel haben. Das ist dann das auch wahre Klischee vom Chef, der souverän ist. Der kommt immer souverän herein. Der kann nie davon erzählen, dass er Angst hat zu versagen, weil er einfach von den Leuten hören muss. Er muss hören, dafür lebt er. du bist so cool, du bist so gut, du bist erfolgreich. Und dann gibt es einen ganz anderen Weg, diese Anerkennung zunächst einmal bei Gott zu holen und zu suchen. Für mich war das Ganze eine wichtige Phase in meinem Leben. Ich war so 16, 17, 18 und ich war mit mir nicht zufrieden. Und zwar ganz einfach deswegen, ich hätte mich gern extrovertierter gehabt. Also ich habe die beneidet, die so cool sind, so lustig sind, die so im Mittelpunkt gestanden sind, die Witze erzählen. Ich kann bis heute keine Witze erzählen, es kommt nicht gut. Und ich habe die beneidet und habe gedacht, hey, so möchte ich eigentlich auch sein. Und vielleicht kennt ihr das von euch selber, irgendetwas vom Äußeren, manchmal von der Figur, vom Charakter, dass man sich denkt, ich wäre auch gern so intelligent, ich wäre auch gern so gut aussehend, ich wäre gerne noch erfolgreicher. Und dann habe ich wie eines Tages begriffen, dass Gott genau so wie ich bin, das gut findet. Dass Gott bei meiner Geburt nicht von Himmel zugeschaut hat und sich gedacht hat, da ist er jetzt 5 von 10 Punkten, es kann ja nicht jeder ein Volltreffer sein, oder? Und ich habe begriffen, genau so wie ich bin, dass er sagt, hey Bernhard, genau so wie du als Bernhard geplant bist, genau so darfst du auch sein und es ist perfekt so, es ist gut so. Ich möchte euch heute Mut machen zur Offenheit, dazu die Fassade zumindest im engen Freundeskreis mit Vertrauten, auch in der Ehe, diese Fassade immer wieder abzulegen, ganz bewusst das zuzulassen und sagen, ich zeige mich jetzt, wie ich bin. Das können meine Freuden sein, meine Triumphe. Ich erzähle zu Hause, wenn ich eine neue Kletterroute geschafft habe. Ich weiß, es interessiert nicht alle gleich, aber ich habe genug höfliche Leute in mich, die sagen, hey, cool, ja, super. Aber das muss man hören, man muss von anderen ihre Triumphe hören, ihre Freuden. Man muss von ihnen hören, dass sie frustriert sind. Und so entsteht ganz eine andere Nähe und Beziehung und Liebe. Und das ist das, was wir uns ja letztendlich wünschen. Und ich mache euch Mut, diese Anerkennung nicht nur von anderen Menschen zu erwarten und zu erhoffen und sogar Fassaden auf sich zu nehmen, um sie zu holen, sondern zunächst einmal wie vor Gott zu stehen und zu hören, was Gott zu euch sagt. Und sagt, hey, genau so, tipptopp. So darfst du sein, so musst du sein, sei so, wie du bist. Und dann mit diesem Mut hinauszugehen und sagen, ich habe die Kraft, mich zu zeigen, wie ich bin. Denn ich weiß, da ist ein Gott, der mich genau so annimmt. Amen.